Du hörst Wired for Wonders, dem Podcast über Nervensystemintelligenz, State-Based Leadership, die Kapazität, groß zu denken und jenseits von Survival zu führen. Ich glaube, ich könnte locker 5 oder 6 Podcast-Folgen darüber aufnehmen, welche inneren Shifts mein eigenes Nervensystem in den letzten Jahren gemacht hat, auf dieser wilden Reise von der Solo-Selbstständigkeit hin zum Unternehmertum, weil ich rückblickend merke, es waren natürlich gar nicht in erster Linie kognitive Business-Entscheidungen, sondern eigentlich fast immer innere State-Shifts. Und vielleicht ist das hier heute also der erste Teil von einigen, die noch kommen werden, zu dieser Serie über diese inneren Shifts. Ja, mein Business hat sich verändert und verändert sich auch immer noch weiter, weil sich eben mein Nervensystem auch dauerhaft verändert. Einer dieser Shifts beschäftigt mich aktuell gerade ganz besonders und genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Und du kannst ja direkt auch mal reinspüren, was in dir aufkommt, wenn ich das so mit dir teile. Aber was ich beobachtet habe, und das hat mich am Anfang selber so ein bisschen auch verunsichert, also weil ich so dachte, so, what's going on? Wieso fühlt sich das in mir irgendwie so anders an? Und zwar ist dieser erste Shift folgender, dass ich gemerkt habe, ich möchte immer weniger, dass Menschen mir vertrauen. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen so, Julie, was? Was erzählst du da für einen Quatsch? Das ist doch totaler Blödsinn. Das ist doch voll wichtig, dass Menschen dir vertrauen. So, ja, das stimmt auch. Aber ich habe für mich hier so eine kleine Unterscheidung rausgefühlt. Und zwar möchte ich immer weniger, dass Menschen mir vertrauen. Und stattdessen möchte ich immer mehr, und es ist mir immer wichtiger, dass Menschen meiner Arbeit vertrauen. Und das Ganze ist natürlich hier nicht so ein Entweder-Oder, logischerweise. Wir halten hier natürlich die Komplexität. Mir ist schon bewusst, dass wir gerade im Dienstleistungsbereich, wenn wir mit Menschen arbeiten, natürlich ist es wichtig, dass Menschen dir vertrauen. Ich konnte aber beobachten, dass sich für mich der Fokus shiftet. Dass es natürlich, ja, Menschen dürfen mir vertrauen. Und gleichzeitig wird es mir immer wichtiger, dass Menschen meiner Arbeit und auch meinem Unternehmen vertrauen. Das heißt, der Fokus verschiebt sich weg von meiner Person. Ich möchte selber als Person nicht mehr das Produkt sein. Und es hat sich am Anfang ganz komisch in mir angefühlt, das irgendwie nicht so richtig benennen zu können. Und mittlerweile kann ich das gut differenzieren, dass ich da gar nicht mehr das Bedürfnis danach habe. Mein Nervensystem hat auch nicht mehr, zumindest so stark, das unbewusste Bedürfnis danach, von Idealisierung oder Anerkennung zu leben. Ja, also dieses Lob von außen, dieses Zusprechen, positives Feedback. Ich freue mich natürlich immer noch über positives Feedback, aber mir ist viel wichtiger, dass Menschen mich nicht loben und irgendwie, wie toll ich bin, sondern eher, okay, die Produkte sind cool, die wir kreieren. Die Arbeit ist wirklich transformativ. Darum geht's mir. Also natürlich, wie gesagt, mir ist bewusst, dass das Vertrauen auf der menschlichen Ebene stattfindet, aber die Gewichtung davon hat sich bei mir verschoben. Und wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, wenn du auch die Entwicklung von SomaSoul so ein bisschen verfolgt hast und das jetzt so hörst, dann kannst du das vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen, weil sich eben auch in meinem Unternehmen und in der Art und Weise, wie ich das nach außen darstelle, einiges verändert hat, vor allen Dingen im letzten halben Jahr. Und als ich das für mich eben so erkannt habe und angefangen habe, das auch anders zu leben, seitdem fällt mir diese Dynamik natürlich überall auf. Also dieses Thema Idealisierung, ich habe da einfach mal so ein bisschen drauf geachtet, springt mir gefühlt natürlich überall jetzt entgegen. Also retikuläres Aktivierungssystem lässt grüßen. Ich bin jetzt dafür geprimed, das so ein bisschen zu beobachten und habe mir dann dazu einfach so ein paar Gedanken gemacht und mag die hier mal in dieser Folge mit dir teilen. Lass uns mal damit starten. Was ist denn Idealisierung überhaupt? Ich konnte, glaube ich, das Wort lange gar nicht so richtig einordnen, bis ich es mir dann halt selber so richtig vor Augen geführt habe und damit konfrontiert wurde. Auch nochmal erkannt habe, die Idealisierung bedeutet für mich nicht einfach nur jemanden toll zu finden. Also laut Definition wäre das ja das, was eine Idealisierung ist. Idealisierung heißt, wir überhöhen eigentlich jemanden. Wir glauben, dass jemand perfekt ist, makellos und stellen diese Person oder auch vielleicht das Unternehmen, das Objekt, was auch immer, wie auf so einen Thron. Ja, das ist etwas so ein bisschen unerreichbar und auch makellos, so fehlerfrei ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich das schon so sage, dass das natürlich utopisch ist. Also no one's perfect. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Für mich gehört aber dann bei Idealisierung tatsächlich nochmal eine nächste Ebene dazu. Und zwar passiert nämlich dann häufig Folgendes, dass wir, wenn wir idealisieren, nicht mehr richtig unterscheiden können. Also das, was ich gerade schon angedeutet habe. Etwas wird überhöht, überspitzt, als völlig unrealistisch perfekt irgendwie dargestellt. Und jegliche Unterscheidung zwischen eben das, was ich da glaube, wie das ist, und der Realität verschwindet. Ich kann nicht mehr sauber zwischen der Arbeit, zwischen dem, was die Person anbietet, und der Person selbst unterscheiden. Und häufig zeigt sich das in unseren Gedanken, in den Worten und auch in unserem Verhalten. Also als mir das so bewusst geworden ist, dass ich mich davon wegbewege und mir das so ein bisschen dann genauer nochmal angeschaut habe, sind meine Antennen dafür natürlich auch ein bisschen schärfer geworden. Und ich habe so ein bisschen versucht, mal zu reflektieren, woran würde ich selber merken, dass ich zum Beispiel idealisiere. Und das mache ich natürlich auch selber immer noch. Ne? Also nicht nur, dass mich vielleicht andere idealisieren oder bestimmte Aspekte idealisiert werden, sondern auch, dass ich das mache, dass ich andere Menschen, andere Organisation oder was auch immer idealisiere. Wenn wir das machen, dann zeigt sich das eben häufig so in den Worten, dass wir das Vertrauen auslagern. Also dass wir vielleicht auch blind einfach irgendwem hinterher rennen oder irgendwem folgen, weil wir der Person so sehr vertrauen, ja, weil wir irgendwie jegliche Selbstführung so ein bisschen außen vor lassen. Weil wir vielleicht auch glauben, dass die Person oder diese Organisation, dieses Unternehmen das besser weiß oder das verstanden hat, weil es uns so sehr Orientierung im Außen gibt. Oder weil wir vielleicht auch das Gefühl haben, wir wollen auf gar keinen Fall den Anschluss verpassen und müssen unbedingt irgendwie da so dran heften. Das heißt, was hier so ein bisschen mitschwingt, vielleicht hörst du das schon, ist so ein Aspekt von Abhängigkeit, also sehr starke Orientierung im Außen. Und auch darüber habe ich ja schon in einer anderen Podcast-Folge gesprochen, dass das etwas ist, das wir häufig beobachten können. Ja, also diese Idealisierung nicht nur vielleicht mit Personen, sondern auch Idealisierung von Wissenschaft und Idealisierung von Konzepten. Also es geht so ein bisschen ins Extreme. Wohingegen, wenn wir eher auf so einer Vertrauensebene sind, dass wir nicht nur einfach idealisieren, sondern auch das Vertrauen bei uns selbst behalten und bei dem, was die Person uns anbietet, dann können wir mehr unterscheiden. Dann nehmen wir das mit, was zu uns passt, aber wir müssen auch nicht alles glauben. Ja, also wir können da so ein bisschen aussortieren vielleicht auch. Wir können bestimmte Perspektiven mitnehmen, müssen aber auch nicht alles für wahr irgendwie halten. Wir können auch wieder gehen, so ungefähr, ja, und später wiederkommen. Und die eigentliche Arbeit stärkt im besten Fall unsere Selbstführung. Das heißt, Idealisierung beginnt eigentlich dort, wo mein eigenes Vertrauen in die externe Quelle, wie zum Beispiel die Person oder die Organisation, größer wird als das Vertrauen in meine eigene Wahrnehmung. Das heißt, ich outsource das Vertrauen extern an die Person, an die Wissenschaft, an die Organisation, was auch immer. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, so ach spannend, warum machen wir das eigentlich? Weil wie immer ist es ja sehr intelligent von unserem Körper, das zu machen. Warum idealisieren wir? Und ich habe dafür mehrere Ebenen entdeckt. Und die erste Ebene ist natürlich, wie immer, unser Nervensystem. Ich setze mal meine Nervensystembrille auf. Unser Nervensystem lernt ja Sicherheit über Beziehung, nicht über Wissen. Also Sicherheit können wir in den ersten Lebensjahren nicht über Wissen bekommen. Dafür haben wir noch gar keinen entwickelten Neokortex, verstehen wir gar nicht. Sondern wir lernen nicht kognitiv, sondern wirklich als gefühlte Referenzerfahrung erfährt unser Nervensystem Sicherheit über Beziehung. Nicht über die Methode, nicht über den schlauen Insta-Hook oder sonst was, sondern über Beziehung. Als Kinder können wir uns nicht alleine regulieren. Das funktioniert nicht, sondern wir regulieren uns über andere Menschen. Das ist sehr gesund, by the way. Das ist die natürliche Entwicklung. Und deshalb finde ich es auch wichtig zu sagen, es ist überhaupt nichts falsch daran, im Gegenteil, sichere Menschen zu suchen. Das ist wahnsinnig wichtig und es darf unser Anspruch sein, unser Standard sein, unser somatischer Standard sein, sichere Beziehungen, sei das privat, sei das im Freundschaftsbereich, sei das im Business-Kontext, sei das zwischen mir und den Kunden, sichere Beziehungen als wirklich einen Wert auch zu betrachten und das zu priorisieren. Das ist wahnsinnig wichtig. Spannend wird es jetzt aber, wenn wir diesen nächsten Mechanismus verstehen. Was passiert bei Unsicherheit? Wenn wir zum Beispiel ein Business gründen oder wenn wir erschöpft sind, wenn wir Orientierung suchen oder in irgendeiner Krise drin stecken, also wann immer etwas passiert, das uns mit Unvorhersehbarkeit konfrontiert, mit etwas, das neu ist, das wir noch nicht kennen. Wann immer das passiert, steigen die Chancen sehr stark, dass unser inneres Bindungssystem aktiviert wird. Unser Nervensystem fragt in dem Moment, vor allen Dingen, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, wenn ich das hier so sagen darf, also wenn uns das wirklich sehr stark verunsichert, dann sind die Chancen sehr hoch, dass unser Unterbewusstsein nicht zuerst fragt, was ist jetzt sinnvoll, welche Methode ist sinnvoll, sondern wem kann ich vertrauen? Unser Bindungssystem springt an, um uns darüber wieder Sicherheit zu gewähren. Das ist Bindungsbiologie, das ist keine Schwäche, keine Dummheit, sondern das ist sehr, sehr smart, dass das so funktioniert, weil genau diese Bindung natürlich auch über Jahrtausende, Jahrmillionen unser Überleben gesichert hat. Und jetzt wird es aber richtig spannend. Wenn wir das bis hierhin verstanden haben, dann kommt so eine dritte Ebene dazu. Wenn unser Bindungssystem anspringt, vor allen Dingen, wenn wir mit Unsicherheit konfrontiert wird, dann macht unser Gehirn noch Folgendes. Es projiziert. Es entstehen genau hier Projektionen. Ein Business ist komplex, das Leben ist komplex, alles ist komplex. Und plötzlich ist da jemand, der vielleicht ruhig wirkt, der uns vermeintlich eine Antwort geben kann, der klar wirkt, der verstanden hat, wie Erfolg funktioniert, der irgendwie einen Eindruck von, die Person ist reguliert oder so, macht. Dann macht unser Gehirn eben das unglaublich Schlaue, dass er Komplexität reduziert, indem er projiziert. Oh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Satz. Also, unser Unterbewusstsein versucht, Komplexität zu reduzieren, indem es projiziert. Warum ist das so? Kannst du dir das so ein bisschen so vorstellen, wie du schaust auf eine leere Leinwand. Eine leere Leinwand ist irgendwie orientierungslos. Da wissen wir nicht, was da ist, nichts drauf. Das fühlt sich für unser Gehirn, es ist eine Vorhersagemaschine, auch darüber habe ich schon gesprochen, viel, viel sicherer an, etwas Bekanntes auf diese Leinwand drauf zu projizieren und dieses Bild zu füllen mit etwas, das es vermeintlich kennt, das es glaubt, was passieren wird, als im Ungewissen zu sein. Etwas, das sehr komplex, nicht einsichtig ist, fühlt sich sehr unsicher an. Deshalb projizieren wir lieber eine bekannte Leinwand da drauf. Das heißt, aus einer die Person scheint hier vielleicht in einem Bereich kompetent zu sein, wird dann vielleicht plötzlich, die Person weiß grundsätzlich, wie das Leben und wie das Business funktioniert. Also wir überspitzen das dann, ja. Wir projizieren viel mehr dort rein, weil wir einfach so stark versuchen, Unsicherheit zu reduzieren, Komplexität zu reduzieren. Das ist die Aufgabe von Projektion. Und es ist sehr smart, dass wir das machen, weil wir natürlich auch Energie sparen in dem Moment, wo wir Komplexität reduzieren. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Ich habe es gerade schon angedeutet, diese Idealisierung erfüllt ja eine Funktion. Sie reguliert uns irgendwie, aber kurzfristig, ja? Also wenn ich zum Beispiel denke, die Person, die Julie, die kennt den Weg, so ungefähr, dann muss ich ja gerade nicht mehr selbst entscheiden. Wenn mir die Wissenschaft, ich greife mal das Thema auf, was ich schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen habe, wenn ich weiß, die Wissenschaft hat das in der und der Studie belegt, reduziert das Komplexität, es gibt mir Orientierung und dann werde ich ruhiger in dem Moment, kurzfristig. Ja, das heißt, Idealisierung ist der Versuch eigentlich unseres Nervensystems, diese Unsicherheit über einen anderen Menschen oder eine andere Organisation zu regulieren. Und das Problem ist nicht, dass wir Sicherheit in Beziehung suchen, überhaupt nicht. Es wird dann zum Problem, wo wir diese Sicherheit dauerhaft auslagern. Dauerhaft auslagern. Und da finde ich, wird es dann interessant, wenn wir im Coaching-Bereich tätig sind, wenn wir Leadership-Rollen einnehmen, wenn wir Verantwortung haben. Denn ich habe für mich Folgendes beobachtet und genau deshalb hat sich mein Business nämlich verändert. Projektionen, Idealisierung von anderen, das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich kann nicht beeinflussen, was du jetzt hier quasi auf der anderen Seite gerade denkst und hörst, wenn ich spreche. Ich kann das nicht kontrollieren, das ist auch nicht meine Aufgabe. Menschen werden immer projizieren, die haben ständig, und das mache also ich auch, wir machen das ja ständig, dass wir unsere eigene Leinwand bespielen mit dem, was wir glauben und sehen und hören wollen, mit dem, was wir glauben zu brauchen. Wir projizieren ständig auf diese Leinwand. Die Frage ist, wenn wir in einer verantwortungsvollen Position sind, als Unternehmer, als Selbstständiger, als jemand, der Räume hält, jemand, der eine Leadership-Rolle einnimmt. Was machen wir mit diesen Projektionen? Wir können sie nicht verhindern. Aber was machen wir mit diesen Projektionen? Können wir sie begrenzen? Können wir sie begrenzen? Oder Die Steigerung wäre dann, oder das Gegenteil davon wäre dann, beginnen wir vielleicht von diesen Projektionen zu profitieren. Stichwort Gegenübertragung. Ich mag jetzt hier nicht zu sehr in die somatische Dynamik dahinter eintauchen. Das machen wir unter anderem in meiner Ausbildung. Aber wenn wir natürlich unbewusst anfangen, mit diesen Projektionen in Anführungszeichen zu spielen und die für uns zu nutzen, dann entstehen Abhängigkeiten. Weil mir bewusst sein darf, Menschen, die Sicherheit suchen, und das machen Menschen in der Regel ja oft, wenn sie in Coaching-Räumen sind. Ja, Menschen kommen häufig in Transformationspunkten zu uns oder sie haben eine bestimmte Krise, sie kommen nicht weiter, sie wünschen sich Veränderung. Genau dafür sind sie sehr empfänglich. Einmal die Sicherheit im Außen zu suchen und dann natürlich zu projizieren. In dem Moment habe ich Verantwortung als jemand, der den Raum dafür hält. Und ich kann daraus entweder eine Abhängigkeit entstehen lassen oder, wenn ich das erkenne und wenn ich die Projektion begrenze oder vielleicht sogar ab einem gewissen Punkt zurückspiegel, kann ich zu mehr Selbstführung einladen. Das heißt, ich kann schauen, dass es keine Idealisierung ist, sondern eher eine Inspiration. Du kannst dir für dich super gerne mal reinspüren, ob es einen Unterschied gibt zwischen jemand, der dich inspiriert und jemand, den du idealisierst. Für mich persönlich ist es so, wenn mich jemand inspiriert, dann fühle ich mich persönlich innerlich erweitert. Und ich fühle mich auch durch eine Inspiration mehr zurückgebracht in den Kontakt mit mir selbst. Wohingegen, wenn ich merke, dass ich jemanden idealisiere, dann merke ich energetisch, dass ich mich eigentlich eher selbst verlasse. Ja, das ersetzt mich wie so eher. Und ich glaube, gute Begleitung, gute Führung auch vor allen Dingen, gute Führung, egal in welchem Setting, macht Menschen eigentlich immer auch autonomer. Nicht komplett unabhängig, geht nicht darum, irgendwie alle komplett unabhängig zu werden, aber gesunde Beziehungen natürlich auch zu brauchen, zu müssen, aber vor allen Dingen auch Menschen zurück in die eigene Autonomie zu bringen. Wenn wir eher in der Idealisierung drin festhängen, dann wird die andere Person wichtiger. Und das ist eben genau das, was ich beobachtet habe, wo sich mein Nervensystem wie so ein bisschen von weg bewegt. Ich möchte nicht mehr so wichtig sein, wie so ungefähr. Ich möchte nicht mehr so wichtig sein. Mir ist es eher wichtiger, dass Menschen zurück in die eigene Autonomie, in die eigene Wahrnehmung kommen und sich selbst mehr vertrauen als mir. So, wenn ich das schaffe, wenn ich das mit meinen Produkten schaffe, dann haben wir alles richtig gemacht, so ungefähr. Und ich mag jetzt aber mal mit dir den Schritt noch ein bisschen weitergehen, weil ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Was heißt denn das, wenn wir das jetzt verstanden haben, den Mechanismus fürs Marketing? Ich sehe deshalb heute Marketing ein bisschen anders, ja? Weil ich glaube, und auch hier gibt es natürlich Differenzierung und Nuancen. Aber die wichtigste Frage für mich heute, wie ich mein Business, mein Unternehmen weiterführe, wie wir auch so ein bisschen strategisch schauen, wie wir das aufbauen, ist gar nicht mehr so unbedingt ausschließlich, wie baue ich mehr Bindung auf? Auch wenn mir bewusst ist, Marketing ist Beziehungsarbeit, Kundenkontakt ist alles Beziehungsarbeit, aber die Frage ist nicht mehr für mich so sehr, wie baue ich mehr Bindung auf, sondern ich frage mich eigentlich eher, worauf basiert diese Bindung? Das ist das somatische Motiv, über das ich immer wieder spreche. Es ist nicht das Verhalten im Außen. Bindung ist da, Bindung ist auch wichtig. Was mich viel, viel mehr interessiert ist, worauf basiert diese Bindung? Basiert die darauf, dass Menschen bei mir kaufen, weil sie eine gewisse Kompetenz irgendwie merken, weil sie Orientierung bekommen, die sie zurück zu sich selbst bringt, weil sie unbedingt in einer bestimmten Beziehung mit mir sein wollen oder weil sie glauben, einen bestimmten Zugang oder eine bestimmte Nähe zu mir zu bekommen oder auch Exklusivität. Also was ist konkret das somatische Motiv hinter dieser Bindungssuche meiner Kunden? Denn eigentlich ist das im Endeffekt das, was wir jedes Mal machen, wenn wir etwas kaufen, vor allem im Coaching-Bereich, wenn es ein Dienstleistungsbereich ist, dann gehen wir eine Bindung ein. Die Frage ist, worauf basiert die? Was ist der Antreiber? Was ist das somatische Motiv dahinter? Und wann wird vielleicht, und das sind so Fragen, die ich dir wirklich gerne mitgeben möchte, gerade wenn du auch als Coach, Therapeutin in so einer Leadership-Rolle arbeitest, wann wird vielleicht Nähe zu dir zum Verkaufsargument? Wann wird Verfügbarkeit, das ist ein Klassiker, das ich so, so krass kenne, vor allen Dingen von Frauen, wann wird Verfügbarkeit mit Wert verwechselt? Das ist etwas, das ich ultra krass von mir kenne von früher, wo ich mich langsam, würde ich sagen, sehr, sehr gut rausgearbeitet habe mit meiner eigenen somatischen Architektur, das umzuschreiben, ja? Ist das wirklich so, dass Verfügbarkeit gleich wert ist? Ich mag dich ja einladen, das zu challengen. Und glauben das vielleicht auch deine Kunden, wenn sie bei dir was buchen? Wann wird vielleicht auch Exklusivität automatisch mit Sicherheit verwechselt? Denn auch hier muss das nicht unbedingt so sein. Je mehr ich so darüber nachgedacht habe, desto häufiger beobachte ich, dass das eben dann in solchen Fällen der Idealisierung nicht mehr die Arbeit größer wird, sondern die Person selber. Ja, es entsteht möglicherweise potenziell eine Abhängigkeit zu der Person. Irgendwann kaufen Menschen eben nicht mehr die Arbeit, die Transformation, die die Methode vielleicht möglich macht oder was auch immer, sondern sie kaufen vielleicht, ich würde vielleicht sogar sagen, sie kaufen vielleicht dann sogar eher eine Fantasie dieser Person, dieser Idealisierung dieser Person, möglichst nahe zu sein. Und die Frage ist, was machen wir als Dienstleister? Kriegen wir das mit? Menschen werden immer projizieren, wir können das nicht vermeiden. Wie antworten wir darauf? Können wir das begrenzen? Können wir das benennen? Können wir damit arbeiten? Oder fangen wir an, unbewusst daraus einen eigenen Nutzen zu ziehen? Und hier beginnt dann wieder so ethisches Unternehmertum, ja? Regulierte Leadership-Fähigkeiten, das in den Momenten zu tracken und mitzubekommen. So, zurück zu meiner eigenen Entwicklung. Ich glaube, das ist eben also mit ein Shift, den ich beobachtet habe, weshalb sich mein Business verändert hat. Nicht einfach nur strategisch im Außen, das ist so die Folge davon, sondern vor allen Dingen auch auf dieser Regulationsebene im Innern. Ich brauche gefühlt wirklich viel weniger Idealisierung. Also mich turnt das quasi nicht mehr an. Ja, so, also bitte nicht falsch verstehen, ich freue mich immer über positives Feedback, aber im Sinne von so dieser innere Part, dieses innere Kind, was so sehr Anerkennung haben möchte, wenn sich das verändert, wenn dieser Part nicht mehr im Fahrersitz unseres Unternehmens sitzt, wenn das nicht mehr am Steuer sitzt, sondern eben unser eher reguliertes Erwachsenen selbst, dann verändert sich das, dann brauchen wir weniger Idealisierung, um uns wertvoll zu fühlen, um uns gut zu fühlen. Es passiert auch sehr viel weniger Verschmelzung. Ja, also früher war das so, ich war mein Business. Ich war und bin mein Business. So, das war alles irgendwie ein und dasselbe. Wir brauchen dann auch viel weniger permanente Verfügbarkeit oder, ja, was ich ganz am Anfang meinte, ich habe immer weniger das Gefühl, dass ich das Produkt sein muss, sondern ich kann ganz klar erkennen, ich kreiere da ein Produkt, was natürlich die Essenz von mir trägt. Also es kommt ja aus meinem Brain und aus meiner Erfahrung, aber es ist nicht mehr so verwoben mit mir als Identität, sondern es hat eigentlich eine eigene Identität. Ich möchte vielmehr, dass die Arbeit an sich das trägt und nicht mehr, dass ich das trage. Man könnte vielleicht sogar schon fast sagen, dass ich, und das merkt man bei SomaSoul, glaube ich, auch im Außen, vielleicht nimmst du das auch so wahr, dass das Business selber, die Marke selber, eine eigene Identität bekommt. Und ja, die ist natürlich durchtränkt auch mit meiner Essenz, weil ich bin die Unternehmerin des Unternehmens sozusagen und gleichzeitig lebt es aber auch für sich alleine. Es ist eigenständig. Und ich glaube, das ist eine sehr natürliche Entwicklungsstufe von am Anfang, ich bin mein Business und ich verschmelze und alles, ne, so, das ist so sehr, alles sehr eng und nicht so trennbar. So bin ich definitiv auch bei fast all meinen Business-Projekten gestartet, so sehr, sehr aus diesem Merging heraus, aus dieser Verschmelzung heraus. Und ich glaube, das ist auch ein wertvoller Startpunkt, weil dadurch wirklich auch unsere Essenz ja in unserem Business auch drinsteckt. Und dann gab es irgendwann so diese Entwicklungsstufe von, ich führe mein Business. Ja, ich bin das gar nicht ganz, sondern ich kann mich da mehr und mehr entkoppeln. Ich führe mein Business. Und jetzt beobachte ich eben interessanterweise noch so eine andere Entwicklungsstufe von, mein Business trägt sich selber und ich muss da gar nicht mehr so, ich muss gar nicht mehr so viel tun, weil natürlich passiert im Hintergrund viel, aber es ist gar nicht mehr so eben mit dieser Verschmelzung und Idealisierung gekoppelt. Ja, mein Business steht auch für sich alleine. Vielleicht ist das besser ausgedrückt. Mein Business steht für sich alleine, auch wenn ich zum Beispiel mal 2 Wochen irgendwie offline bin oder so. Ne? Ich habe da keine Angst mehr, mein Nervensystem spürt da keine Bedrohung mehr daran, weil es so ein Vertrauen darin hat, dass das Business sich trägt. Ich glaube, auch das dürfen wir ins Marketing einfließen lassen, dass eben Marketing eher aus so einem regulierten Zustand dieses eigene Vertrauen aufbaut. Und je mehr wir beobachten, dass wir vielleicht doch wieder in Idealisierung und eher so dysregulierten Zuständen reinschiften, sind die Chancen groß, dass wir auch mehr Abhängigkeiten aufbauen. Und wir alle machen das mal mehr, mal weniger. Ich glaube, das ist menschlich. Es geht vor allen Dingen mir hier darum, natürlich das Bewusstsein dafür zu schärfen und immer wieder rechtzeitig andere Entscheidungen zu treffen, weil eben auch Marketing, und ich habe da gerade heute mit meiner Assistentin Elena ein sehr, sehr cooles Gespräch drüber gehabt, dass wir auch so ein bisschen schauen können, natürlich einmal, wie können wir das Marketing gestalten, dass wir Projektion begrenzen oder korrigierende Erfahrungen schaffen, statt uns daran sozusagen zu bedienen und anstatt von diesen Projektionen auch selbst zu profitieren. Und wie können wir das Ganze, das sind so Fragen, die ich mir gerade stelle, das nicht nur im Marketing machen, sondern vielleicht sogar auch in unseren Business-Strukturen. Also wie können unsere Strukturen im Business das sogar nachnähren? Weil dann haben wir, und das finde ich, diesen Gedanken finde ich so spannend, dann haben wir nicht nur eigentlich Marketing als wie so therapeutischen Einsatz, sondern dann wird unsere ganze Business-Struktur, unser ganzes Ökosystem, das wir aufbauen, eigentlich ein sehr regulatorisches Feld. Also dann wird unsere Unternehmensstruktur eigentlich therapeutisch. Und das finde ich so cool, wenn wir das irgendwie mehr und mehr kultivieren können aus diesem inneren, aus den inneren Shifts, die wir natürlich als Unternehmer in uns erfahren dürfen. Diese Ripple-Effekte, die das dann im Marketing hat und auch in der Struktur, wie wir unser Unternehmen aufbauen und führen und mit unserem Team zusammenarbeiten und so weiter. Also du siehst ein großes Feld. Ich glaube, wenn ich heute auf diesen Shift schaue, dann geht es gar nicht in erster Linie um Marketing, sondern es geht eben um die Frage von Verantwortung. Je besser wir verstehen, warum Menschen idealisieren, sei das uns oder eben bestimmte Projekte, bestimmte Organisationen, desto weniger möchte ich mein Business auf dieser Idealisierung aufbauen. Ja, nicht, weil irgendwie Personal Branding falsch ist oder weil Nähe falsch ist, überhaupt nicht, oder weil Beziehung falsch ist, überhaupt nicht, sondern eher, weil ich möchte und weil ich uns alle dazu einladen will, dass Menschen durch unsere Arbeit wirklich wieder mehr mit sich selbst in Kontakt kommen, statt im Außen zu sein. Und ich glaube, genau das ist die Form von Leadership, die wir heute brauchen, dass Menschen immer weiter sich wieder selbst mehr vertrauen. Und vielleicht erkennt man eben genau auch daran die Reifeschritte des eigenen Businesses, so dass die Menschen, die bei uns auch buchen, die in unser Ökosystem eintreten, die Gründerperson selber eigentlich immer weniger brauchen und sich selbst eigentlich wieder mehr vertrauen. Ich glaube, das sind meine Abschlussworte für heute. Lass mir wie immer super gerne da, wie die Folge mit dir in Resonanz ging, ob du dich wieder erkennst, was deine Gedanken dazu sind. Ich freue mich, von dir zu lesen. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du mir positive Bewertungen dalässt, und sende dir jetzt erstmal ganz liebe Grüße und freue mich hier, dich wieder zu hören in der nächsten Folge von Wired for Wonders.